podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Deutschland ist zurück. Punkt. Ich war verletzt, ich musste pausieren, aber jetzt geht's wieder richtig los. Jeden zweiten Dienstag, 7 Uhr morgens, neue Folge, lockt euch die Termine. Und was gibt es Besseres als ein Comeback? Mit einem Gast, der selbst genau weiß, wie sich Rückschläge anfühlen. Leo Rath, Tight End aus Münster, meine alte Hood, wenn man so will. Von den Blackhawks über die Panther nach Pennsylvania. Mit einem Blocking Drill als Welcome to the USA Moment, der ihn direkt auf den Rücken gelegt hat. Jetzt geht's fürs Dickinson College um den Starting Spot. College Football Championship oder Super Bowl, was Leo Rath antwortet, überrascht. Warum er die D1 or Bust Mentalität hinter sich gelassen hat, auch. Das alles jetzt bei Football Schlag.
Football Schlag. American Football made in Germany.
Ja, liebe Footballfreundinnen und Footballfreunde, es ist wieder Football-Schland-Podcast-Zeit. Und ich sage es ja immer wieder, ich habe auch heute wieder einen ganz besonderen Gast bei uns im virtuellen Podcast-Studio. Diesmal jemanden, zu dem ich einen gewissen Heimatbezug auch habe. Darüber reden wir gleich, der weiß das vielleicht gar nicht. Und der gerade in so einer Zwischenphase, sag ich mal, ist zwischen Highschool, College und so weiter und so fort. Und der wird uns heute ein bisschen was zu seiner Geschichte erzählen. Ich darf ganz herzlich Leo Rath begrüßen. Hallo Leo.
Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Ist mir eine Ehre, dass du dir die Zeit in unserem Podcast-Wohnzimmer hier sozusagen nimmst und wir einfach ein bisschen über dich, über Football, über Gott und die Welt, wenn es sein muss, und oft auch über Döner unterhalten, aber da kommen wir später vielleicht nochmal drauf zurück. Erzähl mal ganz kurz, Leo Rath wissen wir jetzt schon, also wer du bist, wissen wir. Wo kommst du her?
Ich komme aus Münster, Deutschland, ist klar. Ich 45 Minuten weg von der niederländischen Grenze, im süßen Münsterland, ganz schnuckelig, kleine 300.000 Einwohnerstadt.
Siehst du, da ist der regionale Bezug etwas dazu. Ich habe mit meiner Partnerin ein paar Jahre in Münster gelebt, arbeite auch in einem Unternehmen aus Münster, hauptberuflich, und habe insofern direkt schmunzeln müssen, wo ich natürlich Münster gelesen habe und die Blackhawks gelesen habe und so weiter, weil sich das dann doch ein bisschen heimisch angefühlt hat, obwohl ich mittlerweile wieder so ein bisschen zurück in Richtung Ruhrpott gezogen bin.
Krass, wo in Münster habt ihr gewohnt?
Das hört sich immer, ich muss mich fast immer rechtfertigen, wenn ich das sage, in Kinderhaus. Viele denken dann direkt, oh Gott, aber wir haben noch da in einem recht schönen Bereich, gewohnt. Es gibt, für diejenigen, die sich in Münster nicht auskennen, gibt's Teile in Kinderhaus, da möchte man vielleicht nachts nicht unbedingt langlaufen, aber weiß ich nicht, so als gestandener Footballspieler geht es vielleicht schon, aber vielleicht so als, weiß ich nicht, als Cornerback wäre ich vielleicht vorsichtig oder so. Nee, Quatsch. Also, wir haben da ein paar Jahre gewohnt und jetzt mittlerweile seit 3 Jahren hier in Haltern, und so ist das.
Ja, Haltern ist auch nicht so weit.
Du bist aber, sowieso ist ja alles hier um die Ecke, also auch Münster ist ja quasi ein Steinwurf entfernt. Muss man schon ein bisschen weiter werfen, aber es geht eigentlich. Du bist geboren, groß geworden in Münster und warst immer Münsteraner. Und irgendwann hat irgendjemand gesagt, hier, Münster Blackhawks, Football, wir brauchen jemanden wie dich. Oder wie bist du zum Football gekommen?
Das war eine ziemlich lustige Geschichte. Ich habe mein ganzes Leben lang Fußball gespielt. Und damals bei Wacker Mecklenburg, das ist auch, also für diejenigen, die Münsterbezug haben, die wissen, was das ist. Zu dem Zeitpunkt, als ich bei Wacker gespielt habe, gab es aber nie ein Team in meiner Altersklasse, und deswegen musste ich mit den Älteren spielen. Heißt, ich war immer 1 bis 2 Jahre jünger als die Leute in meiner Mannschaft. Und wie das halt so ist, in so jungen Jahren ist das halt ein sehr großer Unterschied sozialtechnisch.
Ja.
Und irgendwann war es dann halt so, dass ich einfach wenig sozialen Anschluss gefunden habe. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass ich gemobbt wurde oder so, sondern es war einfach, keine Ahnung, so die Jungs waren auf der haben angefangen, auf die weiterführende Schule zu gehen. Ich war noch in der Grundschule und dann hat sich das so auseinanderentwickelt. Und dann habe ich irgendwann den Spaß am Fußball verloren. Und ja, als junges Kind braucht man ja irgendwie trotzdem was, um die ganze Energie loszuwerden. Und meine Mutter ist irgendwann verrückt geworden mit mir zu Hause und meinte, nee, du musst irgendwas machen. Und eine Freundin von meiner Mutter hat ein Unternehmen, das heißt Strong Partners, in Münster gehabt. Die hatten ein Event, so ein Sportevent. Und einer der Coaches, die da aktiv waren, der war bei den Münster Blackhawks. Und mit dem habe ich die ganze Zeit unterhalten. Und der hatte so einen Mini-Squishy-Football dabei, also so diese Schaumstoffdinger. Und wir haben den rumgeworfen und es sah natürlich bei mir noch absolut nach gar nichts aus. Aber anscheinend hat er irgendwie eine sportliche Fähigkeit in mir gesehen und bin auch die ganze Zeit da rumgerannt irgendwie. Und meinte, ja, komm doch mal zum Probetraining. Und da war ich, glaube ich, 10 Jahre alt, genau. Da war ich 10 Jahre alt und hat er gesagt, komm mal zum Probetraining. Und dann bin ich eine Woche später zum Probetraining gegangen. Und da ist mir erstmal aufgefallen, dass es die Münster Blackhawks schon die ganze Zeit gab, 2 Straßen vor meinem Zuhause. Also die haben 2 Straßen vor meinem Haus weg trainiert.
Witzig, ja. Aber nie irgendwie, nie über den Weg gelaufen sozusagen bis dahin.
Ja, das war lustig. Ich war so oft am Sportpark Zentrum bei Höhe irgendwie zum Kicken oder mit Freunden unterwegs, einfach hab nie Football gesehen.
Lustig, lustig. Wer ist die Freundin bei Strong Partners? Paula Manninghaus?
Ja.
Ja, es gibt einen beruflichen Kontakt, sag ich mal. Deswegen ganz lustig, dass du das sagst. Das ist eine gute Freundin der Ehefrau meines Geschäftsführers. Und da haben wir auch schon mal irgendwie auch zusammen Dinge da irgendwie mit veranstaltet und so weiter. Die veranstalten ja auch so einen Firmenlauf. Da sind immer von uns ein paar Leute mit dabei. Ach, insofern muss ich, also so klein ist die Welt einfach, ne? Das ist einfach verrückt. Witzig, wie dann so ein Football-Kontakt quasi irgendwie zustande kommt. Wie alt warst du da?
Da war ich 10 Jahre alt, genau. Und dann bin ich zum ersten Probetraining quasi in 2 Wochen später, glaube ich.
Okay. Wie war das für dich? Du hast gerade gesagt, du hast quasi als Kind immer Fußball gespielt und stehst dann auf einmal auf dem Footballfeld. Alles anders irgendwie als beim Fußball oder letzten Endes einfach so oder so ein Sport, den man irgendwie gemeinsam macht?
Also die ersten, ich würde sagen, so das erste Jahr war so, also es war alles neu für mich und ich glaube, das war letztendlich auch das, was mich erstmal gecatcht hat beim Football.
Ja.
So dieser, es war ja alles anders, außer halt die Größe des Feldes ja irgendwie ähnlich. Ja. Aber auf einmal stehen da gelbe Rohre und da muss einer durchtreten und dann diese ganzen komischen Feldmarkierungen, das war alles neu.
Und wo ist der Torwart, ja.
Ja, genau. Ja. Und als Zehnjähriger, das muss man ja erstmal alles verstehen, ne? Ich hatte dann das Glück, dass ich in U13 gekommen bin, bei einem noch relativ jungen Verein. Also es war jetzt noch nicht wirklich, das war jetzt kein Leistungssport, ne? Es war wirklich einfach zum Spaß. Ja. Und das war der perfekte Start für mich. Ne? Also ich hatte super, super Coaches, die auch irgendwie alle bei den Herren gezockt haben. Also es war, ich glaube, das war sowieso der größte Vorteil der Blackhawks, dass das alles so familiär war. Ne?
Ja, war cool. Absolut. Fühlt man sich natürlich direkt irgendwie besser aufgenommen oder heimischer oder ja einfach wohl sozusagen. Das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Was hast du ausprobiert? Welche Position oder hat man dich da gesehen? Was hast du gespielt?
Also ich war immer relativ groß für mein Alter, deswegen hat man mich als erstes auf die Receiver-Position gestellt, weil in der U13 macht die Geschwindigkeit noch nicht so viel aus. Da geht es erstmal darum, größtmögliches Ziel zu sein. Ich war aber die ganze Zeit auch unser Backup-Quarterback, weil wir hatten nicht so viele Leute in der U13. Und habe dann auch zwischendurch Quarterback gespielt. Ich glaube, in meinem zweiten Jahr habe ich dann richtig angefangen, Quarterback zu spielen und war nicht mehr Receiver. Und das hat sich dann so ziemlich durchgezogen. Und dann in der U16, als ich dann bei den Panthern war später, bin ich dann irgendwann wieder auf Receiver gegangen.
Ja. So rückblickend betrachtet, deine Lieblingsposition, die du bislang gespielt hast?
Tight End. würde ich immer wieder wählen. Thailand ist herrlich. Ja, ich habe, also ein Coach hat, ich war bei einem Camp bei Oklahoma mit Gridiron Imports auf der Tour. Und da haben wir mit dem Thailand-Coach von Oklahoma trainiert und der hat gesagt, die Thailand-Position ist die schönste Position. Ihr habt von allem das Beste. Ihr dürft rumlaufen und Bälle fangen, aber ihr dürft auch Leuten richtig auf die Fresse hauen. Und das fand ich immer super.
Ja, mega gut. Was spielst du lieber? Was bist du für eine Art Tight End, sag ich mal?
Ich würde sagen, ich bin eher ein Passing Tight End tatsächlich. Also ich würde sagen, ich zeichne mich eher durch gutes Route Running und gute Catching Ability aus als Blocken. Aber ich würde sagen, also on the line krieg ich den Job auf jeden Fall auch geschafft. Aber ich würde trotzdem sagen, primär Tight End, der auch mal Downfield geht.
Als aus deutscher Sicht gibt's ja jetzt die neue Tight End Skala, die Marlin Klein Skala. Du wirst es mitbekommen haben, dass er sehr hoch quasi im NFL Draft in der zweiten Runde gepickt wurde. Ja. Ähnlicher Spielertyp oder kannst du was dazu sagen?
Boah, das ist eine ganz schwierige Frage, aber die beantworte ich gerne. Also erstmal körperstaturtechnisch glaube ich ähnlich. Er ist glaube ich 6'6 groß, ne? Ich bin 6'5. Er ist glaube ich mit einem Gewicht von 255 Pounds oder so in den Draft gegangen. So ja. Um den Dreh 250. Ich bin bei 240. Also wir sind vom Körperbau ähnlich. Marlin ist aber einfach ein unglaublich guter Blocker. Das muss man sagen, ne? Das ist auch das, was man in diesen ganzen Pre-Draft-Dingern vorher gesehen hat. Hat jeder gesagt, wenn er gedraftet wird, dann ist der Hauptgrund erstmal, dass er ein unglaublicher Blocker ist off the line. Aber gleichzeitig, ne, man sieht auch Big Playability, also absolut sehr gut mit den Händen. Es gibt diesen einen geilen Clip, den sehe ich immer gerne von ihm, wo er da über den, ich glaube Maryland, im Spiel gegen Maryland war das, wo er schön den Hurdle auspackt. Also man sieht auf jeden Fall...
Mit seiner Statur eher ungewöhnlich zu sehen, sag ich mal.
Auf jeden Fall,
ne? Ich glaube von Derrick Henry hat man es auch schon mal durchaus gesehen, der ja für einen Running Back unfassbar groß und schwer ist, aber ansonsten die Jungs, ich sage jetzt mal in eurer Gewichts- und Größenklasse halten meist ja eher die Füße am Boden. So.
Ja, also mir wird immer gesagt, nimm einfach den Kopf und die Schulter runter und hol uns die 2 Yards, das reicht mir. Ich brauche dich da nicht durch die Luft fliegen sehen.
Ja.
Aber gleichzeitig denke ich mir auch, was gibt Schöneres als
ja, geil. Ja.
2 Meter und 110 Kilo durch die Luft fliegen, das ist auch wunderbar.
Auf jeden Fall. Dürfen wir uns bei Marlin bald in der NFL drüber freuen. Mal gucken, ob er da Freiheiten kriegt, auch sowas zu machen oder ob er von seinem Coach dann direkt geköpft wird, so ungefähr.
Ja,
das
schon.
Aber mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, ihn da irgendwie live in Action zu sehen. Aber kommen wir natürlich zurück zu dir. Nimm uns mal mit. Münster Blackhawks hast du dann gespielt und irgendwann kam die beste Landesauswahl im deutschen Football auf dich zu und hat gesagt, wir brauchen
die Green Machine, genau. Das war auch eine lustige Geschichte. Die Green Machine, ich war in der U13 schon mal bei einem Camp, beim Auswahlcamp, hab's da zwar reingeschafft, konnte aber zeitlich gar nicht, also ich war da quasi nur, um dieses Camp mitzunehmen, hatte den Coach schon vorher gesagt, dass ich gar nicht, also, dass ich nur hier bin, quasi für den Spaß,
ja.
Weil wir schon Urlaub gebucht hatten, das war in der U13 aber eh noch nicht so wild, und dann in meinem zweiten Jahr, wo ich eigentlich noch mit der U13 hätte mitfahren sollen, hat Corona eingeschlagen und da gab es das U13-Camp nicht. Da gab es nur die U16 und da durfte der älteste Jahrgang der U13 mitfahren bei der U16 und schon quasi reinschnuppern. Und davon war ich betroffen. Ich war dann quasi der einzige U13-Quarterback, der mitgekommen ist. Und der Rest, die waren alle älter. Aber das war eine coole Erfahrung, auch hier mit Brian Winter als absoluten Star-Receiver damals schon bei der Green Machine. Den wir noch dabei hatten, mit einem Lars Westphal, einem Ben Brotmann, das sind alles, also Jungs, die alle schon hochgezockt haben. Und das war dann so meine erste Green Machine-Erfahrung. War natürlich ultra rough, weil du bist nicht nur im jüngsten Jahrgang, du bist quasi unterm jüngsten Jahrgang, also du bist quasi Super Rookie.
Ja.
Und ich war auf jeden Fall noch gar kein gestandener Quarterback, also ich hatte fast gar keine Technik. Und da hat, ich weiß nicht, kennst du Coach Breuer?
Coach vom Namen her, aber nicht persönlich, ja.
Ja, der war damals der Offense-Coordinator und Quarterbacks-Coach.
Okay.
Ich hatte einen unglaublichen Sidearm. Ich habe immer nur geschleudert. Und der hat mich dann erstmal für die ersten zwei Trainingseinheiten neben so einen Dummy gestellt. Und dann musste ich wirklich schön den Arm gerade ziehen. Also wirklich bis zum absoluten Muskelversagen hätte er mich da Bälle werfen lassen. Aber es war eine sehr coole Erfahrung, ne? Medulin auch, ultraschöne Landschaft. Ist natürlich immer cool mit den Jungs. Und auch wenn es hart war, hat es mich letztendlich gecatcht. Und dann bin ich die nächsten Jahre immer wieder zu den Trials gegangen und war dann glücklich und gut genug, irgendwie jedes Mal über den Cut zu kommen und immer mit nach Medulin zu kommen.
Ja, ganz, ganz, ganz witzig auf jeden Fall, wie das dann irgendwie gehen kann. Um das nochmal klarzustellen, seinerzeit dann tatsächlich einfach, du hast ja gerade auch gesagt, aber als Quarterback. Hast du die ganze Zeit Green Machine immer Quarterback gespielt oder wann ist bei dir geswitcht, sage ich jetzt mal?
Durch die U16 durch immer, ja.
Ja.
Also durch U13, U16 durch immer.
Ja.
Ich bin dann ja für mein letztes U16-Jahr bin ich zu den Panthern gegangen. Und nee, stimmt gar nicht. Ich habe die ersten zwei Jahre U16. Da habe ich Quarterback gezockt und dann in meinem letzten habe ich Receiver gezockt. Ich bin zu den Panthern gegangen für mein letztes U16-Jahr nach der Green Machine. Ich hatte vorher schon den Kontakt mit Coach Koshi, der damals ja der U16 Head Coach war. Wir hatten schon über Instagram Kontakt aufgenommen und er war dann auch mit in Medulin. Und da haben wir uns dann noch alles finalisiert quasi.
Ja.
Also mit der ganzen Fahrerei und so ist ja nicht so einfach. Als 16-Jähriger kannst du ja nicht mal eben ins Auto steigen.
Schwierig.
Deswegen immer die Bahn genommen. Und dann quasi die ersten zwei Green Machine 16 Quarterback und dann letztes Jahr Receiver, weil ich bei Panthern dann den Switch vom Quarterback auf den Receiver gemacht habe.
Wie ist das zustande gekommen? Also Düsseldorf Panther, damit das nicht zu kurz geht, ist dann irgendwann der Switch gewesen, aus Münster quasi. Wenn mich das nicht alles täuscht, was Sandra zumindest rausgefunden hat, dürfte zumindest irgendwann Leon Minor über den Weg gelaufen sein, der bei uns auch schon in unserem schnuckeligen Podcast war und mit dem wir bald auch wieder sprechen werden. Mal gucken, vielleicht dann über dich, mal sehen. Und auch Coaching-Legende Peter Daletzky hast du ja zumindest in deinen Zeiten auch mit am Start gehabt. Verfolgt man auch so Coaches, die man irgendwann hatte, noch ein bisschen weiter? Also jetzt gerade vielleicht auch eben Peter Daletzky, der bei dem sich ja in den letzten Wochen auch viel getan hat.
Ja, voll. Also mit Peter jetzt nicht jede Woche irgendwie im Kontakt, aber immer mal wieder. Ne, man ist ja, also ich bin ja irgendwie immer noch sein Spieler und er ist irgendwie immer noch mein Coach. Das ist ja auch eine Beziehung, die nicht so wirklich zu Ende geht. Das sind ja irgendwie so Beziehungen fürs Leben. Also auf Instagram sehe ich immer die ganzen Stories und wir hatten auch vor ein paar Wochen nochmal telefoniert, haben ein bisschen über College of the Canyons gesprochen, vor meinem Commitment über Dickinson hatten wir auch schon mal gesprochen, das vielleicht sogar eine Option wäre für mich. Aber das hat sich dann letztendlich nicht als Option für mich rausgestellt. Aber trotzdem immer noch guter Kontakt, auch damals dann, als ich noch bei der Natio war, bevor ich hier rübergekommen bin. Man bleibt irgendwie im Kontakt durch Football dann.
Auf jeden Fall. Die Football-Familie ist dann am Ende doch irgendwie auch klein letzten Endes. Aber ich sag mal, ich glaube, gerade wenn man auf einem gewissen Level irgendwo spielt, dann läuft man eben den Leuten irgendwie über den Weg, weil es auch gar nicht anders irgendwie geht. Und insofern, Props gehen raus, sowohl natürlich an Leon als auch an Peter. Crazy Typen, die dann eben halt auch einfach sehr viel für den American Football halt eben tun und letzten Endes auch viel und häufig Talente einfach überhaupt erst erkennen, dass sie da sind. Und wir reden gleich noch ein bisschen vielleicht über andere, die dein Talent erkannt haben. Du hast eben schon mal Gridiron Imports reingeschmissen, da haben wir gerade in unserem kurzen Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, weil jetzt gerade die aktuelle Folge, die dann sozusagen jetzt online ist oder gewesen ist, wird dann die sein mit Immo Osterkamp zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt die Aufnahme machen. Und auch da Grüße raus, aber mal gucken, vielleicht kannst du gleich noch ein paar Insights über Immo raushauen, die wir noch nicht verarbeitet haben. Also insofern schauen wir mal. Davor würde ich dich gerne zu einem kleinen Two-Minute-Drill einladen. Du hast ja gesagt, dass du treuer Hörer unseres Podcasts bist und dann wirst du vielleicht schon mal über unseren Two-Minute-Drill gestolpert sein, den wir ja glücklicherweise nicht draußen auf dem Feld machen, da hätte ich ein bisschen Angst. mit Worten kann ich ganz gut umgehen und insofern würde ich dir gerne einfach ein paar schnelle Fragen stellen und du versuchst einfach spontan irgendwie zu antworten, ohne dich natürlich, ohne vergessen zu fragen, Two-Minute-Drill in echt auf dem Platz, was bedeutet das für dich?
Für uns, also vor allem hier bei Sam, wir haben jede Trainingseinheit einen Two-Minute-Drill. Für mich ist das maximaler Stress. Also das ist Football auf ganz hohem Niveau. Calls per Handzeichen, also wir benutzen hier Handzeichen. Calls per Handzeichen kommen rein, du musst dich schnell aufstellen, jeder hustelt zum Ball. Dann hat man noch irgendwelche Audibles, Emergency Calls. Man stellt sich auf und als Tight End, wenn man jetzt gerade on the line ist, muss man ja auch communicaten, zum Beispiel bei einem Run-Spielzug, so mi, 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 ju, ju, ju. Also das ist Stress pur, aber ich lieb's.
Die Sache ist ja immer die, ich habe schon so oft mit Football-Jungs hier über den Two-Minute-Drill gesprochen und vor ein paar Wochen wurde mir erstmal bewusst, Gesundheit, du hast ja, du bist jetzt, du stehst halt eben mit in der Offensive, was auch gleichzeitig in dem Moment heißt, ihr müsst punkten. Also wahrscheinlich liegt ihr zurück oder es ist unentschieden, was auch immer, aber üblicherweise geht es halt letzten Endes darum, innerhalb kürzester Zeit diese doofe Endzone zu erreichen oder ein Field Goal schießen zu können. Wie sehr, mal vom Stress abgesehen, wie sehr setzt einen das auch unter Druck? Weil in den 2 Minuten kannst du auch einfach alles verkacken, ein Spiel umsonst.
Ja, aber ich denke, ich stelle mir, also für mich ist das immer so ein bisschen wie eine Zeitlupe dann. Ich finde das immer, also auf einmal wird alles langsam, die Calls kommen rein, man dreht sich nochmal um, guckt auf den QB, der noch irgendwelche Audibles reingibt. Also das ist so, ich glaube, das ist mit einer meiner Lieblingsmomente im Football, wo alles krank, wo dann, da zeigt sich dann halt richtig so, bist du als Team vorbereitet für das Spiel oder hast du irgendwas verkackt im Training? Weil wenn du eine gute Woche hattest, ein gutes Training hattest, dich gut auf den Gegner vorbereitet hast, dann bist du im Two-Minute-Drill ready und dann sorgt das gar nicht für so viel extra Druck für dich, sondern macht's vielleicht sogar einfacher, weil man einfach in so einen Flow kommt. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Dann gucken wir mal, ob wir auch in den Flow kommen. Ich starte mal einen Timer. Bei uns ist nicht ganz so schlimm, wenn wir 2 Sekunden überziehen. Auf dem Footballfeld, naja, ist dann halt doof gewesen. Ja. Also sowas schon mal gehabt in deiner Karriere, so ein Two-Minute-Drill zeitlich zu verkacken. Also nicht, dass man es einfach nicht mehr geschafft hat, sondern irgendwie aus Misskommunikation nicht mehr rechtzeitig an die Line gekommen ist oder was weiß ich nicht.
Wir hatten das dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, bei da gab es ja diesen einen in der NFL mit Dak Prescott, dem Spike, den er verkackt hat.
Ja.
Wir hatten das exakt gleiche dieses Jahr einmal.
Stark. Ja.
Wir haben alle gesagt, da war noch eine Sekunde auf der Uhr, aber am Ende des Tages haben die Schiedsrichter das anders gesehen und wir wollten mit einer Sekunde auf der Uhr spiken und für das Field Goal gehen, um das Spiel auszugleichen. Das hat sich dann leider nicht realisieren können.
Ich kann mich an Dak Prescott gut erinnern. Die Cowboys sind einer meiner Lieblingsteams in der NFL. Ich bin also leid gewohnt. So ist das. Du kannst halt in so einem Two-Minute-Drill der große Sieger sein und den geilen Pass spielen oder du verkackst halt so einen Spike. Ja, gut, kann man machen. So ist das. Ich starte mal die 2 Minuten, wenn du bereit bist, Leo.
Ja.
dann gucken wir mal, was uns da irgendwie erwartet. Ja, ich fange einfach mal an. Beim Two-Minute-Drill lieber blocken oder lieber den Ball fangen?
Lieber Ball fangen.
Okay. Wir haben vorhin schon über Döner gesprochen. Lammkalb oder Hähnchen?
Kalb, immer Kalb.
Sehr gut. Dein härtester Gegner bislang?
Pennington School.
Okay. Hast du ein Lieblingsstadion, in dem du schon mal gespielt hast? Oder in dem du spielst?
Garata Stadion Düsseldorf.
Okay. Dein Lieblingssport außer American Football?
Muss ich mit Fußball gehen?
Musst du. Ja. Morgenmensch oder Nachteule?
Nachteule.
Sehr gut. Hast du eine Lieblingsmusik vorm Spiel?
Rap. Vorm Spiel immer Rap.
Deutschrap oder amerikanisch?
Gemischt, aber primär Deutschrap.
Okay. Filmroom oder Weightroom?
Weightroom.
Wenn du es dir aussuchen kannst, einmal den Super Bowl gewinnen oder College Football Championship?
College Football Championship.
Crazy. Hast du einen Lieblings-Cheat-Day-Snack?
Skittles.
Skittles. Was für eine Sorte?
Die originalen, die mit der roten Verpackung, die sind super.
Okay. Offensive Touchdown oder Pick Six?
Offensive Touchdown, immer. Noch besser, wenn ich ihn fange.
Okay. Harte Workouts oder harte Prüfungen? Was ist schlimmer?
Harte Workouts sind immer spaßig, deswegen würde ich sagen, harte Prüfung ist schlimmer.
Okay. Trash Talk, ja oder nein?
Gelegentlich, ja.
Gelegentlich ist auch eine sehr schöne Antwort. Gibt es eine Position, die du nie spielen wollen würdest, mal unabhängig von körperlichen Gegebenheiten?
Center. Zu viel auf den Kopf.
Center. Darüber reden wir. Die 2 Minuten sind auch durch. Also zu viel Verantwortung oder was? Oder wie verstehst
du? Nee, einfach zu viel Kopfkontakt. Da hätte ich irgendwann Angst um den Kopf.
Okay. Also tatsächlich physisch auf den Kopf gemünzt. Crazy. Den Center hatten wir, glaube ich, in der Kategorie noch nicht. Ich glaube, meistgenannte Position ist sowas wie Cornerback.
Oh ja, das kann ich total verstehen. Ist ultra hart.
Ja, da sind sie alle irgendwie mal einig, weil da kannst du nur verlieren und bist immer der Doofe, so gefühlt. Center ist aber auch sehr, sehr interessant. Für dich eine Option eigentlich generell irgendwie in die O-Line an sich zu switchen?
Klar, wenn sich eine Chance bietet, irgendwie für eine gute Uni zu spielen in der D1 oder so und die sagen, muss halt 40 Pfund zunehmen und dann kannst du für uns Tackle spielen, klar.
Machst du auch, ja, auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mal gucken, was hatten wir gerade noch? Trash-Talk gelegentlich, da musst du uns mitnehmen. Bist du der aktive Trash-Talker dann, wenn du gerade irgendwie Bock drauf hast oder reagierst du drauf, wenn dich jemand voll labert?
Ich würde sagen, ich reagiere eher, ich glaube, das einzige Mal dieses Jahr, wo ich angefangen habe zu Trash-Talken, war im Rivalry-Game gegen Blair, gegen die Blair Academy. Sonst eigentlich nur, wenn ich getrash-talkt werde.
Okay, ja. Das ist auch, ich finde das immer so lustig, da gibt's halt auch wirklich die unterschiedlichsten Antworten auf die Frage, wirklich vom absoluten Trash-Talk-Gegner bis zum Trash-Talk-Liebhaber ist alles immer irgendwie dabei. Du hast eben gesagt, lieber College Football Championship gewinnen als den Super Bowl. Warum?
Für mich, klar, NFL, damit habe ich irgendwie angefangen. Ich habe die NFL geguckt mit meinem Vater und irgendwie NFL war auch mal cool. Bis ich dann angefangen habe zu realisieren, dass viele von den Jungs ihren Vertrag sichern wollen, ne? Es ist weniger hart als College Football, finde ich. Da geht's um mehr im College Football. Da ist noch mehr Hass drin und mehr Liebe für den Sport. Gut, jetzt natürlich mit NIL wird sich das auch nochmal alles verändern. Aber einfach zu den Zeiten, wo ich noch College Football aktiver geguckt habe, also vor so 4, 5 Jahren nochmal,
ja.
Da war einfach, es war krass. Also da ging es ja wirklich nur um diese Liebe zum Sport. Ich meine, ich glaube, das ist das härteste Leben, was du haben kannst, College-Spieler zu sein, weil du zur Schule gehst, also Vollzeit-Student bist und gleichzeitig aber auch Vollzeit-Athlet bist, der auf einem professionellen Level funktionieren muss. Und deswegen, keine Ahnung, hat für mich College-Football irgendwie immer noch mal mehr bedeutet als die NFL. Und ich glaube, deswegen würde es mir persönlich auch einfach mehr bedeuten, College-Football-Champion zu werden.
Vielleicht, wer weiß, wo dich dein Weg noch irgendwann hinführt. Der letzte Sieger in einem College-Football-Championship-Game war tatsächlich Marlin Klein, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Mal gucken, wer danach kommt. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass es dieses Jahr Optionen gibt, dass da jemand ganz vorne mit dabei sein könnte. Aber das weiß man gerade im College-Football, ist das ja tatsächlich immer noch viel schwerer vorauszusagen als so eine NFL-Saison. Also eine NFL-Saison ist zumindest meist klar, wer irgendwie zu den Top-Teams gehört und wer irgendwie zu den schlechtesten Teams gehört. Und dann ist natürlich immer noch eine ganze Menge dazwischen. Aber keine Ahnung, auch letztes Jahr sowas wie Idaho dann plötzlich irgendwie damit am Start zu haben, war ja nicht unbedingt erwartbar, sage ich jetzt einfach mal, für jeden. Also insofern ist das, ich kann das schon gut nachvollziehen. Also das ist auch keine Exotenantwort an der Stelle, College Football zu nennen. Manchmal mag ich es auch wirklich mehr, gerade das, was du auch gesagt hast, so die Leidenschaft und so weiter, die dahinter ist. Geht natürlich auch oft viel für die Jungs, weil letzten Endes ist ja auch klar, dass halt ein kleiner Bruchteil wird halt eben irgendwie den Weg in die NFL schaffen und ja, Multimillionär werden. Und die meisten halt am Ende des Tages ja irgendwann im College ihr letztes Spiel machen und vielleicht nie wieder Football spielen. Das ist ja so ein bisschen auch das krasse Schicksal sozusagen am amerikanischen Sportsystem. Und darauf will ich natürlich gerne mit dir jetzt ein bisschen einen Blick werfen, weil du dich letzten Endes auch entschieden hast, in dieses System einzusteigen oder die Möglichkeit bekommen hast. Erzähl mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Du hast ist Gridiron Import seinerzeit auf dich zugekommen oder hast du den Kontakt zu Gridiron gesucht oder wie ist das passiert?
Ich habe damals den Kontakt zu Gridiron gesucht. Es gab, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war. Müsste so rund 2019, 2020 gewesen sein um den Dreh, gab es in Hamburg ein Camp von Gridiron Imports und ich habe mir damals überlegt, ey, ich habe Bock Highschool Football, ne, das ist so, das war damals schon mein Traum, ich dachte, ey, das ist eine Chance und da gehe ich auf jeden Fall hin, hab da noch mit ein paar Jungs aus der Heimmannschaft bei den Blackhawks drüber geredet, hab noch einen von meinen Kollegen mitgenommen und bin dann mit meinem Vater und dem Kollegen nach Hamburg gefahren für 2 Tage und haben dann da quasi das Camp gemacht. Und das war dann so irgendwie meine Connection. Da habe ich Immo kennengelernt, erstmal so richtig. Und dann lief das, ne?
Sehr, sehr cool. Du warst 2024 dann, glaube ich, zu einer College-Tour mit, glaube ich, drüben. Du hattest zwischenzeitlich, oder ich glaube danach, ich krieg's jetzt zeitlich nicht ganz zusammen, auch immer die Einladung zum All-American Bowl. Kannst du das mal einordnen für uns? Was ist das?
Der All-American Bowl, das ist von einer Partnerorganisation von Gridiron Imports, die hier in den USA aktiv ist. Podium Preps, die machen jedes Jahr einen All-American Bowl, der aber auch internationale Spieler berücksichtigt. Und Gridiron Imports hat damals, glaube ich, deren Liste von Top-Performern bei dem Camp in Düsseldorf, bei dem ich war, weitergeleitet. Und da hatte ich dann das Glück, ausgewählt zu werden für diesen All-American Bowl. Und bin dann auch hier mit Peter Daletzky, der dann die ganzen Jungs aus Düsseldorf, die ausgewählt wurden, quasi mitgenommen hat, ja, nach Miami geflogen. Und wir haben uns dann eine sehr schöne Zeit gemacht.
Wie ist das? Ihr wart an ein paar großen Colleges halt letzten Endes auch tatsächlich unterwegs und habt dann dort sozusagen trainiert. Erzähl mal, wie fühlt sich das an?
So eine College-Tour ist, glaube ich, das ist mit das geilste Erlebnis, was man haben kann als internationaler Footballspieler. Ist das herrlich. Also vor allem, ich hatte das Glück, 2024 mit vielen Jungs da zu sein, die ich schon irgendwo erkannte. Zum Beispiel mit Oskar war ich dann, also meinem Teilenkollegen damals von Düsseldorf, war ich auf dem Zimmer, oder mit einem Lukas Style Ben. Mit den ganzen Jungs, die halt irgendwie, die man schon kennt, fährt man dann ins fremde Land und trifft dann aber auch noch so viele Jungs von anderen Vereinen, die, gegen die man ja eigentlich spielt und gegen die man ja eigentlich einen Hass haben müsste, ne? Weil man ja gegen, die will man ja eigentlich schlagen. Aber dann findet man sich irgendwie zusammen und man findet dann irgendwie raus, man hat den gleichen Traum und man verfolgt die gleichen Ziele und so bilden sich dann halt unglaubliche Freundschaften. Also bis heute zum Beispiel eine Freundschaft mit Coco Stricker von Dresden, Hall, dann wieder Dresden. Also, wo ist er jetzt gerade? Weiß ich gerade gar nicht.
Oh, weiß ich nicht.
Aber zum Beispiel den habe ich auch auf dieser Tour kennengelernt. Ne? Mhm. Und Jan Marton zum Beispiel, der war auch dabei. Das sind alles so Freundschaften, die bilden sich auf der College-Tour und halten dann halt einfach durch den Sport.
Absolut. Kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, obwohl es irgendwie so ein bisschen konfus ist, weil eigentlich ist man ja schon in einer gewissen Konkurrenzsituation da, aber ich glaube, das was irgendwie im Kopf wahrscheinlich schon auch irgendwie mitspielt, ist ja, es ist ja nicht so, dass zwei Leute von der College-Tour am Ende ein Stipendium kriegen. Wenn du Pech hast, ist keiner, wenn du Glück hast, sind's alle. Also insofern ist das ja ein bisschen eine ausgewogene Konkurrenzsituation, weil letzten Endes hat am Ende des Tages jeder die Chance. Man will sich vielleicht nicht von seinem Gegenspieler bei irgendeinem Drill dominieren lassen. Das sieht ja vielleicht irgendwie doof aus. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber du hast gerade gesagt, mit Peter Walecki wart ihr unterwegs. Wer da Bock drauf hat, mal ein bisschen was zu gucken. Ich weiß nicht ganz, ob Peter das noch auf seinen Social-Media-Profilen hat. Der hat damals sehr viel auch davon Eindrücke geteilt, Videos gezeigt und so weiter und so fort, wie das Ganze irgendwie so aussieht. Für dich rückblickend betrachtet, was war so ein Highlight?
Jetzt auf der Tour mit Peter oder auf der mit Gridiron Imports?
Sowohl als auch.
Gridiron Imports war auf jeden Fall Oklahoma. Also das Camp war super. Wir hatten die Chance, mit dem Titans-Coach zu arbeiten.
Ja. Ja.
Gleichzeitig hatten die auch Spieler da, also Daniel Akinkunmi, der von der NFL Academy kam, der ja bei den Sooners ist, der sich dann halt so ein bisschen die International Kids auch angeguckt hat. Viele von den Jungs, die jetzt Starter sind und auch richtig am Performen sind, waren da. Taylor Wine oder Wrap heißt der, glaube ich. Also super Defensive End für Oklahoma. Der war auch da. Also das war einfach eine coole Experience, weil das war so bodenständig. Also wir waren auch bei Unis, das waren Top-Unis. Und das war irgendwie so ein bisschen hochnäsig. Also man ist da halt rumgelaufen, hat die Internationalen mit dem Arsch nicht angeguckt. Und Oklahoma war halt total offen dafür. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass sie Erfahrung hatten mit zum Beispiel Daniel, der da wahrscheinlich einfach einen geilen Job gemacht hat und damit natürlich auch die Tür öffnet für andere internationale Spieler.
Ja, absolut, glaube ich auch. Auf der Daletzki-Tour, nenne ich sie mal.
Es war dann ja quasi diese Team Germany-Tour.
Ja.
Da war, glaube ich, das Highlight für mich das Bill Belichick-Camp. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich da den Camp-MVP gewonnen habe. Das bleibt dann halt irgendwie einfach mit einem hängen. Und insgesamt fand ich die Tour nochmal besser, weil ich war als Athlet, also nicht, das ist absolut nichts gegen Gridiron Imports, das war einfach, glaube ich, für mich die bessere Tour, weil ich als Spieler und als Athlet deutlich, deutlich weiter war schon. Also ich war ich hatte eine viel bessere Chance zu competen, hatte ernsthafte Aussichten, vielleicht sogar auf ein Angebot, ist letztendlich leider nicht dazu gekommen, aber es war also ich war viel mehr in der Lage anzugreifen und richtig zu competen für mögliche Spots.
Was hast du ein konkretes Ziel vor Augen gehabt bei den Touren, als du mit warst?
Klar, das Ziel war natürlich immer irgendwie ein Angebot zu bekommen. Bei der Gridiron Tour war ich einfach noch sehr jung und da hat man mir schon, also hat Immo mich auch früh zur Seite genommen und gesagt, ey, ne, lass den Kopf nicht hängen, wenn es nicht direkt ein Offer wird. Das kann jetzt auch erstmal eine Tour für dich sein, wo du aufbaust, wo du erstmal ein Gefühl dafür kriegst, wie sind diese Camps überhaupt, wo du mit Coaches connectest, wo du vielleicht auch mit anderen Spielern connectest. Also er hat mir schon früh gesagt, hey, ne, du bist noch sehr jung, das wird erstmal wahrscheinlich kein Offer geben, aber nutzt die Zeit trotzdem, ne?
Ja, klar.
Ich rede trotzdem mit den Coaches nach den Camps und du kannst in einem Jahr oder in zwei Jahren wiederkommen. Und wenn du dann ordentlich performst, dann hilft das auf jeden Fall schon mal, diesen Kontakt gehabt zu haben, ne?
Ja. Was ja auch einfach wertvoll ist für die eigene Weiterentwicklung. Feedback, genau, auf so einem sehr, sehr hohen Niveau sozusagen zu kriegen. Jetzt haben wir das erste Camp abgehakt quasi, also da ist es halt nicht zu einem Offer gekommen. Bei dem zweiten Camp dann mit den Nationalmannschaftskollegen?
Da war es dann schon, da war auf jeden Fall, ne, ich will ein Offer kriegen und ich will irgendwie mich schon präsentieren. Und da war es aber auch gleichzeitig das Ziel, genießen, ne, also diese Chance, in den USA zu sein für die Zeit mit dann nochmal mehr Freunden von mir, die kannte ich dann ja alle durch die Nationalmannschaft, nochmal mehr die Zeit genießen. Also ich glaube, das ist auch so eine Tour gewesen, wo ich und Lenny Thoma, Nationalmannschaft Quarterback, jetzt bei Düsseldorf, auch in der U20, da sind wir uns auch nochmal als Kollegen richtig nahe gekommen. Ich glaube, da hat sich auch so ziemlich unsere Freundschaft richtig gebildet. Mhm. Also es ist schon für mich immer wichtig gewesen. Klar, das ist total Sport first, ne? Und das ist auf gar keinen Fall ein Urlaub. Aber für mich war es trotzdem immer wichtig, neben dem Football auf jeden Fall die Zeit mit den Jungs zu genießen. Weil wenn du letztendlich kein Offer bekommst, was sehr gut sein kann auf so einer Tour, dann hast du nichts Positives, was du mitnehmen kannst, wenn du keine coole Zeit mit den Jungs hattest. Und so hast du immer was Cooles, was du mit nach Hause nimmst und coole Erfahrungen, die dann halt dann doch fürs Leben bleiben, ne?
Wie ging's dann weiter für dich?
Für mich ging's nach der Nationalmannschaftstour zurück nach Düsseldorf erstmal, ne? Ich war dann eine lange Zeit verletzt. Ich hatte eine Knieverletzung und habe quasi kaum gespielt in der Saison. Und bin dann eines Morgens tatsächlich aufgewacht und hatte eine Twitter-Message von einem Coach aus den USA, hier von Wyoming Seminary, Coach Petrucci. Der wurde nämlich eine Woche vorher geheiert. Die haben den alten Headcoach rausgeschmissen. Und er hat gesagt, hey, blablabla, ich bin der neue Coach hier und ich habe dein Tape gesehen. Ja. Mit einem Imports hat mich an dich weiterempfohlen und hast du Bock, in den USA zu zocken? Und so ging das dann irgendwie los. Dann haben wir erstmal ein bisschen hin und her geschrieben. Dann hat er mich erstmal gefragt, hast du irgendwelche Videos für mich aus dem Kraftraum? Ne? Kannst du mir irgendwie schicken? Benchmax, Squatmax, hast du irgendwelche athletischen Drills wie 40-Yard-Dash, L-Cone-Drill, Shuttle-Drill, so diese typischen Combine-Sachen quasi. Hast du das für mich? Kannst du das irgendwie aufnehmen innerhalb der nächsten Woche? Und dann bin ich halt quasi direkt, habe ich meine ganzen Sachen gepackt, habe mir einen Kollegen geschnappt, der das für mich filmen sollte. Bin ab ins Gym, hab alles aufgenommen, hab ihm das zugeschickt und er meinte, passt mir, ne, also die Performance auf dem Feld passt zusammen mit dem, was du im Kraftraum leistest und halt irgendwie noch in den athletischen Drills passt. Füll mal die ganzen Formulare hier aus. Und dann habe ich das irgendwie alles ausgefüllt, ne, natürlich auch Financial Aid, weil so eine Highschool gibt dir natürlich, die können dir nicht ein Full Scholarship geben, die können dich finanziell unterstützen, aber die können dich nicht voll unterstützen. Musste ich quasi alles angeben, Verdienste meiner Eltern, alles Mögliche. Dann hat er mir eine Woche später eine E-Mail zukommen lassen, hat gesagt, hey, das ist das Tiefste, was wir gehen können. Da stehst du jetzt gerade und dann war das zum Glück eine Nummer, wo ich guten Gewissens das meinen Eltern zeigen konnte und die auch gesagt haben, hey, das ist auf jeden Fall machbar für uns und wir wollen, dass du eine coole Erfahrung hast und deswegen können wir das auf jeden Fall möglich machen. Und die Nummer war niedriger als die anderen Highschools und dann habe ich mich entschieden, hey, das war super. Und ich glaube, das Lustigste, das sage ich auch immer, wenn hier neue Leute hinkommen, also ich führe hier zum Beispiel fürs nächste Jahr, wenn die ganzen neuen Spieler kommen, führe ich die hier einmal beim Campus. Und wenn die mich fragen, warum Sam oder warum Coach Petrucci, in meinem ersten Videocall, da bin ich gerade vom Training aus Düsseldorf gekommen und habe mich gerade ins Auto gesetzt, hat er mich angerufen und ich hatte noch meine Sonnenbrille auf, es war Mitte Sommer. Und das Erste, was er gesagt hat, war, man, I love those glasses. Und da habe ich halt direkt realisiert, was viele andere Coaches so gar nicht rübergebracht haben. Ihm ging es halt viel mehr darum, was bin ich für ein Typ und was bin ich für ein Typ Mensch, als was ist das für ein Spieler und was bringt er mir aufs Feld. So, also Coach P, genauso wie Coach Dalecki aus Düsseldorf, Das sind beides Coaches, die halt totale Spielercoaches sind. Es geht weniger um die Performance auf dem Feld. Also klar, natürlich ist sie wichtig, aber ja, es geht erstmal darum, diese Connection aufzubauen, ne, und dieses Family-Gefühl quasi zu vermitteln. Und das, ich wollte immer für so jemanden spielen.
Letztendlich ist es ja auch so, das wird ja auch oft gesagt von diesen Coaches dann halt zumindest, sowas wie, dass man Charakter nicht coachen kann. Also wenn du einen geilen Typen suchst, dann musst du halt einen geilen Typen suchen. Du hast vorhin das Beispiel gesagt, ein paar Kilo zuzulegen, die du heute noch nicht hast, das kriegt man irgendwie hin. Und dass du ein paar Kilo mehr drückst, hebst oder sonst irgendwas macht, das kann man meistens irgendwie durch Coaching hinkriegen. Aber wenn es irgendwie der komplett falsche Spielertyp ist oder sowas, dann ist das meistens halt schwierig. Also insofern kann man da, glaube ich, auch sehr, sehr dankbar dafür sein, wenn man als der Richtige dann letzten Endes eingeschätzt wird. Und wenn sie dich auf die jetzt jungen Leute und Nachzügler sozusagen rausjagen, dann hat sich das ja wohl bestätigt offensichtlich, was du am Anfang für einen Eindruck gemacht hast und umgekehrt eben auch genauso.
Das ist auch immer ein großes Ding. Also Coach P hat auch in jedem Meeting gesagt, ey, hört mal kurz auf, über Football zu denken, so, das ist größer als Football. Also auch beim letzten Spiel hat er eine große Rede gehalten, hat gesagt, guckt euch doch mal um, das ist eure Familie für diese Saison gewesen, so, ihr werdet nie wieder so zusammenkommen, wir haben Leute, die weggehen, wir haben neue Jungs, die reinkommen werden, werdet euch bewusst, wie wertvoll das ist, dass ihr diese Chance hattet, Teil dieses Teams zu sein. Ja. Und das ist halt letztendlich dann auch ein Coach, für den du also in den Krieg ziehen würdest. Das sind die Coaches, für die ich dann gerne aufs Spielfeld gehe und halt auch wirklich alles gebe, weil man diese Connection halt einfach hat.
Gab es dann Welcome to the USA Moment für dich, als du drüben warst?
Ja, das war lustig, dass du das ansprichst. Es gibt genau einen Moment, der mir direkt in den Kopf schießt. Das war im Camp und wir hatten einen Blocking Drill. Und also es war quasi wie ein Oklahoma Drill. Du hattest quasi zwei Jungs, die vorne aneinander angereiht sind zum Blocken. Und da hattest du einen, der hinten den Ball trägt und einer, der den Ballträger tackeln muss quasi. Und ich als Teil wurde natürlich als Blocker erstmal hingestellt und ich wurde direkt gegen E-Man, das ist unser, wie beschreibe ich E-Man am besten, 6'4", ich glaube 280 Pfund, der geht jetzt auch zum Stonehill College in die D1, das war der D-Tackle, den die hatten, und wurde ich erstmal direkt für den ersten Rap gegen ihn eingesetzt, als Teil, dann ist das natürlich schon mal wuchtig,
ja.
Und dann hört man die Pfeife und das nächste, was man weiß, ist, zack, mit dem Kopf aufgeschlagen und liegt auf dem Rücken.
Okay. Der hat dich also zur Seite geräumt, ja.
Ja, voll. Also E-Man ist auch eine Maschine, der hat mich voll auseinandergenommen. Ja. Gebe ich auch gerne zu.
Das kann man, glaube ich, auch. Ist sowas auch so ein Moment, wo man, wenn das auch so früh irgendwie passiert, wo man einfach sagt, Alter, worauf habe ich mich hier eingelassen oder sowas? Oder ist das Mund abwischen, weitermachen?
Ja, in dem Moment, wo ich dann quasi, wo ich dann auf dem Boden lag, dachte ich mir in der ersten Sekunde so, Alter, was habe ich mir hier ausgesucht? Aber dann habe ich direkt, also im nächsten Augenblick, habe ich E-Mans Hand über meinem Gesicht gesehen, der mir hochgeholfen hat und gesagt hat, sorry man, I didn't mean to like put you on your ass. Und da habe ich halt dann direkt den Gedanken auch wieder verworfen und habe mir gedacht, na gut, letztendlich ist es das, wofür du hingekommen bist. Du bist gekommen, um gegen Jungs zu competen, die auf dem Level sind. Und jetzt entweder zeigst du, dass du auf das Level kommst, oder halt nicht. Und letztendlich kommt man dann relativ schnell aus diesem ganzen, was habe ich mir da angetan? Warum mache ich das hier überhaupt? Kommt man relativ schnell wieder raus, wenn einfach das Umfeld stimmt, ne? Wenn die Leute stimmen und wenn dann letztendlich auch die Motivation von einem selber stimmt.
Wie groß ist dann der Unterschied, wenn du an die Zeit dann in Deutschland, dann zuletzt sozusagen Düsseldorf Panther zurückdenkst, da wird's ja häufig vielleicht eher umgekehrt gewesen sein, dass du quasi der dominierende Spieler bist gegen deinen Gegner. Wie krass ist der Unterschied?
Hier ist es unglaublicher Unterschied. Also ich bin hier angekommen und der Game Speed ist ganz anders. Also bei Düsseldorf haben wir in den zwei Seasons, wo ich jetzt erstmal da war, in der U20, also erst mal U19 und dann U20, haben wir jedes Mal am Anfang des Jahres versucht, Handzeichen zu benutzen für die J-Calls und haben das dann aber immer irgendwann verworfen und sind zurück zu den Risk-Coaches gegangen. Einfach weil wir es zeitlich nicht hinbekommen haben. Die Play-Calls haben wir nicht schnell genug reinbekommen. Wir auf dem Feld haben zu lange gebraucht, um quasi die Zeichen zu entschlüsseln. Das war hier gar nicht der Fall. Also wir sind angekommen ins Trainingscamp, direkt Zeichen installiert, da wurde gar nicht lang gefackelt. Und dann auch auf dem Feld, also innerhalb von 2 Sekunden wurden die Zeichen gemacht. Play-Call ist drin, du musst das verstehen. Da wird auch kein zweites Mal der Play-Call gemacht. Ne? Also ja. Du musst da auch wirklich, voll Fokus dabei sein. Und dann innerhalb von 15 Sekunden steht die Offense wieder an der Line of Scrimmage und ist ready to go. Also der Gamespeed ist ganz anders.
Und das, man muss ja dabei sehen, jetzt kommst du aus einem deutschen Team oder aus einer deutschen Jugend, die jetzt nicht gerade Fallobst ist, sondern letzten Endes zu den stärksten Teams ihres Alters mindestens irgendwie gehört. Insofern krass, dass der Unterschied dann am Ende trotzdem noch so heftig dann einfach auch irgendwo ist. Sehr, sehr bemerkenswert.
Ja,
sag ruhig, bitte.
Ich glaube, ein weiterer Unterschied ist einfach die Physis. Also in Deutschland hast du natürlich in jedem Team, das ist in erster Linie halt ein Hobby. Ne? In Deutschland,
ja,
die meisten spielen es auch Spaß.
Ja.
Und hier bedeutet das für die meisten, Football zahlt für meine Education. Und deswegen werfen die halt auch alles rein. Also so in den ersten 2 Spielen, wenn ich da in einen Linebacker reingelaufen bin, um den zu blocken, die gehen einfach nochmal mit 10% mehr rein und du spürst es nochmal 10% mehr, weil die einfach
das schon ernst mehr dann,
wollen.
Ja.
Wollen es mehr.
Absolut. Du hast vorhin gesagt, als du so ein bisschen über die finanziellen Rahmenbedingungen gesprochen hast, hast du deine Eltern mit reingebracht. Ich will gar nicht über die finanziellen Rahmenbedingungen sprechen, sondern eher... Was haben deine Eltern denn an sich gesagt? Also als du bist ja irgendwann mit der Idee, damals dann schon, wo du an den College-Touren warst, mit der Idee zu denen gekommen, du möchtest irgendwie in die USA gehen. Eltern mögen da sehr viel Stolz haben, aber vermutlich auch immer ein bisschen Wehmut mit dabei, wenn, sorry, verzeih mir, der kleine Junge irgendwie flügge wird, ja?
Ja, also ich habe das absolute Glück, dass ich immer 100% Support zu Hause hatte. Also ich hatte immer Eltern, die gesagt haben, wenn du die Chance hast, musst du es machen. Und ich habe natürlich, also ich habe auch das Glück, dass es uns finanziell gut geht. Also dass es auch immer finanziell möglich war, diese Chancen wahrzunehmen quasi. Weil das natürlich als Football ist, machen wir uns nichts vor, eine Randsportart in Deutschland. Gibt nicht viel Förderung vom Staat, da muss halt viel aus der eigenen Kasse kommen, leider. Und ich hatte wirklich einfach das Glück, dass ich quasi dieses Funding zu Hause hatte und zusätzlich Eltern hatte, die gesagt haben, ey, wir wollen, dass du eine geile Erfahrung hast und du musst das auf jeden Fall machen. Das Lustige war, ich hatte halt diese ganzen Sachen mit Coach P und diese ganzen Formulare und so, das habe ich alles schon gemacht. Und habe aber nie mit meinen Eltern darüber geredet, weil ich habe es irgendwie immer, ich habe das in dem Moment gar nicht wahrgenommen. Ich dachte halt, daraus wird eh nichts und erstmal gucken, was dann kommt. Ja. Und muss ja erstmal alles irgendwie an einen Punkt kommen, wo es überhaupt wert ist, darüber zu reden. Ne? Und dann irgendwann kam dann dieser Fragebogen übers Einkommen. Dann war ich so, ach so, ja, da weiß ich ja jetzt gar nichts drüber. Mama, Papa, können die mir mal kurz helfen? Und die wussten davor gar nichts darüber. Und dann hatten wir erstmal ein 2-Stunden-Gespräch, wo ich erstmal alle Fakten raushauen musste und die quasi erstmal auf meinen Stand bringen musste. Aber auch da waren die, also das war total, die waren natürlich total happy für mich, dass sich die Chance mir bietet, weil die natürlich wussten, wie viel mir das bedeutet. Ich meine, ein Junge, der seit 3 Jahren nach Düsseldorf fährt, ein ganzes Jahr die ganze Zeit mit der Bahn. Zwischendurch habe ich meinen Vater dann gefahren und dann irgendwann bin ich selber gefahren, als ich den Führerschein hatte. Aber der jedes Mal 2 Stunden hin, 2 Stunden zurückfährt, der macht das halt, der will dann halt auch was daraus machen. Ne? Und deswegen, die wussten, wie viel mir der Sport bedeutet und die haben gesagt, ey, wir füllen das jetzt aus und wenn eine Zahl zurückkommt, die machbar ist, dann machen wir das. Und das war, also ich hatte immer vollen Support.
Sehr schön. Grüße gehen raus, unbekannterweise an deine Eltern. Ich persönlich halte das für jetzt, wie gesagt, vom Finanziellen ganz ganz unabhängig, einfach für natürlich wahnsinnig wichtig, wenn man irgendwie eine Family hat, die einen da insgesamt bei der ganzen Thematik irgendwie supporten kann. Seht ihr euch gerade regelmäßig? Also waren die schon drüben bei dir oder was? Hat es jetzt schon mal irgendwie einen Heimatbesuch, seit du drüben bist?
Ja, ich hatte einen Heimatbesuch. Wir hatten hier Winter Break, also quasi über Weihnachten, so wie man sich das auch in Deutschland vorstellt, zwei Wochen Winterferien. Und dafür bin ich dann nach Hause gekommen. Also ich bin, glaube ich, 2 Tage vor Weihnachten zu Hause angekommen und bin dann, ich glaube, bis zum 8. Januar so, da ging es dann zurück.
Okay.
Da war ich zu Hause. Als ich das erste Mal hier angekommen bin, ist mein Vater tatsächlich mit mir hingeflogen, weil meine Eltern haben gesagt, wenigstens einer von uns muss dem anderen erzählen können. So muss man gesehen haben, wo das ist, wie ist die Umgebung da. Das war meinen Eltern halt auch schon wichtig, dass sie so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, ne, wo schicken wir unser Kind gerade hin.
Ja.
Zumindest so gut es geht. Und mein Vater war dann später zur Senior Night, zu unserem Senior Night Home Game, ist er dann überraschend als Überraschungsgast quasi noch einmal rübergeflogen. Ich glaube, für 4 Tage ist er gekommen. Aber das war, glaube ich, also das ist, glaube ich, auch eine meiner schönsten Erinnerungen hier.
Du wusstest nichts davon, dass er kommt. Also tatsächlich als Überraschung. Ich liebe diese Geschichten ja, ne? Also ganz besonders da, manchmal wird sowas ja noch irgendwie extra zelebriert und so weiter, irgendwie vor allen Leuten. Das müssen wahnsinnige Momente sein, wenn man auch irgendwie gar nicht damit rechnet. Ich bewundere aber auch gleichzeitig dann deinen Vater in dem Moment dafür, dass er die ganze Zeit dann stillhalten konnte. Ich glaube,
ich wäre
aufgeregt, ja. Aber gut, so ist das. Wir haben so ein bisschen über Deutschland auch gesprochen. Was ist das Erste, wenn du nach Deutschland zurückkommst, was du tust?
Döner essen, ganz
Döner
klar.
Döner essen, danke schön.
Also direkt die Kollegen ins Auto packen, ab zum Dönermann, ist klar.
Haben wir vorhin schon geklärt, Kalb, was drauf sonst?
Also den typischen Salat, ne, Tomate, Gurke, Salatblatt, immer alles voll drauf. Ich bin gar kein Fan von Zwiebeln. Okay. Ich weiß, viele sagen, ja, das ist dann kein ganzer Döner. Für mich einfach, keine Ahnung, bin ich so ein Zwiebelfan. Ich bin ein großer Fan von Yuppie und Kräutersoße gemischt. Und dann ist das schon der perfekte Döner. Mehr brauche ich gar nicht. Schön, gar nicht zu viel machen, einfach ein bisschen Soße drauf, Salat, Fleisch, das reicht mir völlig.
Jetzt habe ich natürlich den Münsteraner Bezug und bin auch regelmäßig noch in Münster. Jetzt musst du mir sagen, wo geht's den besten Döner in Münster?
Haus des Döners HDD.
Okay.
Da ist also jahrelang nicht mein Favorit gewesen. Ich war da ganz lange Zeit nicht, nachdem die aufgemacht haben, weil ich war nie so ein Fan von diesen ganzen Kettendingern. Und er hat aber irgendwann im letzten Sommer erst hat mein bester Freund gesagt, ey, wir müssen zu HDD. Es war, glaube ich, wir saßen um 0.30 Uhr bei mir zu Hause und wir hatten beide totalen Kohldampf. Und das war der einzige Mann, der noch aufhatte. Sind wir zu HDD gefahren und seitdem bin ich verliebt. Also das war so gut. Ich glaube, meine Top 3 sind HDD. Muss man ja eigentlich mit Kulti Kebab, ne, die Münsteraner wissen Bescheid, muss man eigentlich Kulti Kebab geben. Und dann den dritten würde ich an Level Up Döner in Münster geben. Das sind so die Top 3 in Münster.
Ja, sehr gut. Ja, witzig. Ich wollte gerade nachfragen, was ist denn mit Kulti Kebab? Das hätte ich jetzt ein bisschen als Münsteraner erwartet, aber Haus des Döners kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Auch wenn das alles so unfassbar teuer geworden ist, wie ich finde. Ich bin jetzt noch ein paar Tage älter als du und da komme ich aus einer Zeit, wo auch mal so ein Dönerladen bei einer Eröffnungsaktion oder weiß ich nicht, die ersten 6 Wochen gab es Döner für 1 Euro oder so. Das ist irgendwie vorbei. Kriegst du heute nicht mal mehr eine Dose zu trinken für. Nee. Aber so sind die Dinge halt heute. Also, wir halten den Döner fest. Das ist die richtige Antwort. Du bekommst 100 Punkte. Das sagt fast jeder, ne? Was kriegst du halt da drüben nicht wirklich so, also irgendwie in vernünftiger Art und Weise. Was vermisst du noch, wenn du drüben bist an Deutschland?
Also ich will jetzt, das Erste, was mir in den Kopf kommt, sind natürlich die Leute, ne? Also Familie, ja. Freunde, meine Freundin ist auch in Deutschland. Wir haben jetzt das ganze Jahr über die Fernbeziehung gehabt. Also das sind so natürlich die Leute, die einem dann fehlen. Wenn es jetzt abgesehen von Menschen ist, ist, glaube ich, an Münster das Radfahren, ganz klar, ne? Münster Fahrradstadt. Und irgendwie, keine Ahnung, dieses, dass alles so in der Nähe ist. Weißt du, also dieses Kleinstadtgefühl,
ja.
Aber irgendwie doch immer was zu tun, das fehlt mir hier schon.
Ja. Als Fahrradfahrer wirst du da drüben gerade wahrscheinlich eher doof angeguckt, wenn du dich aufs Fahrrad schwingst und irgendwo hin willst, oder?
Ich hab's ausprobiert. Es ist nicht gut gelaufen. Es gibt hier keine Radwege.
Ja.
Und sogar ein erfahrener Radfahrer wie ich als Münsteraner hat es hier sehr schwer, durch die Gegend zu kommen.
Und das muss man sagen, wer in Münster nicht nur Fahrrad fährt, sondern es auch wagt, mit dem Auto zu fahren, der weiß, was das bedeutet, was Leo gerade gesagt hat. Denn, wie soll ich es jetzt sagen, als Autofahrer sind Radfahrer in Münster schon auch eine Herausforderung.
Absolut.
Weil die schon ein gewisses Vorfahrtsrecht, sag ich mal, in allen Belangen und Bezügen haben und wenig Bezug zur Straßenverkehrsordnung. Aber ich will das Thema auch schon wieder zumachen. Jetzt haben wir ein bisschen, wir haben über deutsche Wurzeln und sowas, wollte ich eben schon anfangen, gesprochen. Deutsche Wurzeln gibt's neben dir auch andere an deiner Schule und vor allem auch dort, wo es dich dann jetzt in Zukunft hintragen wird. Kannst du mal sagen, wie sehr das für dich eine Bedeutung hat, dass da quasi Leute mit einer vielleicht ähnlichen Geschichte, die du vielleicht sogar kennst, schon sind?
Also hier, ich fange jetzt erstmal mit Sam an.
Ja.
Ich hatte das große Glück, weil, also klar, ich bin mit 18 Jahren rübergekommen, heißt, ich war schon, also bin erwachsen, ne, es ist schon irgendwie, ich bin jetzt kein kleiner Bub mehr gewesen, aber ist natürlich trotzdem alles neu, ne, du kommst in ein ganz neues Land, eine ganz neue Kultur, du bist sehr weit weg von zu Hause, du kommst irgendwie vom Leben zu Hause ins Internatleben, und ich hatte das Glück, dass, ich glaube, eine Woche später, nachdem ich committed habe zu Sam, hat Tim Harbort, die ich von der Nationalmannschaft kannte und auch schon vorher irgendwie immer mal wieder Kontakt hatte, hat sich auch entschieden, hier hinzukommen. Heißt, der Kontakt war vorher schon da und wir haben natürlich direkt geschrieben miteinander, meinten, ey, wie geil, dass du auch kommst und so. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie nachfragen, ob wir Zimmernachbarn werden können, weil hier hast du immer Doppelzimmer, also hast immer zwei Jungs in einem Zimmer. Es hat dann auch lustigerweise geklappt, also Tim und ich waren dann auch Zimmernachbarn. Und das macht es natürlich viel einfacher, ne? Du hast direkt einen sozialen Anker, ne? Also klar, wir wollten uns direkt auch mit den Leuten connecten, ne? Also wir wollten jetzt nicht irgendwie so in unserer deutschen Bubble bleiben.
Ja.
Aber es hilft natürlich trotzdem immer, dass du, wenn du nach einem langen Tag zurück aufs Zimmer kommst, hast du einen, mit dem du jetzt nicht gerade auf Englisch reden musst, ne? Da kannst du einfach mal Deutsch reden. Da kannst du, da ist halt irgendwie so eine Grundverbundenheit, wenn das Sinn macht, ist einfach schon gegeben. Gleichzeitig hatten wir noch mehr Deutsche hier. Wir hatten Lennart Maurer, den ich schon kannte aus meiner Zeit aus Düsseldorf. Wir waren da schon Teamkollegen. Das war natürlich auch eine super Hilfe, dass der da war. Wir haben Kjeld, wir nennen ihn alle KJ, weil Kjeld ist ultra schwer auszusprechen. Ja. KJ aus Berlin, der ist etwas jünger als wir. Also Tim, Lenny und ich sind ja alle Postgrads. Er ist, glaube ich, Sophomore. Heißt, er hat noch ein paar Jährchen. Also es war super hilfreich, einfach schon so eine kleine deutsche Bubble zu haben, wo man sich auch einfach mal, wenn irgendwie mal ein harter Tag war oder wenn man gerade vielleicht auch einfach nicht so Lust auf die Amis hatte, konnte man sich immer schön zurückziehen und nochmal ein bisschen einfach dieses Heimatgefühl quasi mitnehmen.
Ja, absolut. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Sind das auch, hilft einem das so ein bisschen auch über, ich sag mal, Heimweh-Momente so ein bisschen hinweg, also falls es die bei dir überhaupt gegeben hat, da ist ja auch jeder sehr unterschiedlich, aber ich kann mir vorstellen, dass dann gerade natürlich so deutsche Jungs oder Jungs aus der Heimat sozusagen irgendwie ein bisschen vielleicht besser helfen können und das besser nachvollziehen können, vermutlich, oder?
Ja, ich würde schon sagen, dass das hilft. Also das war schon, also ich habe halt das Glück gehabt, dass ich immer sehr guten Austausch mit meiner Familie und mit meinen Freunden hatte. Heißt, immer mal wieder geredet, eigentlich jeden Tag entweder mit meinen Freunden, meiner Freundin oder mit Eltern geredet. Ja. Heißt, der Kontakt nach zu Hause ist nie wirklich abgerissen. Daher war das Heimweh für mich auch nicht so groß. Und wenn du dann natürlich noch einen Deutschen bei dir mit auf dem Zimmer hast, geht das Heimweh irgendwie, kommt das gar nicht erst so richtig, weil man halt irgendwie immer diesen deutschen Part quasi bei sich hat. Deswegen würde ich schon sagen, das war eine super Hilfe. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen bei Leuten, die jetzt vielleicht eher anfällig sind für so Heimweh, dass das auf jeden Fall eine große Hilfe sein kann für die.
Das glaube ich auch. Jetzt geht die Zeit an der Sam, wie du so schön sagst. Es ist ja quasi auch schon wieder vorbei oder geht zu Ende. Es geht für dich weiter. Wir haben es vorhin schon zwischendurch auch gedroppt, glaube ich zumindest. Das Dickinson College wird die nächste Station sein. Was deutsche Mitspieler angeht, kann man Haken schon mal hintermachen.
Auf jeden Fall. Einige Deutsche und auch eine sehr reiche Historie an deutschen Spielern, die jetzt zwar nicht mehr da sind, wenn ich da bin, aber die dann irgendwie vorher schon mal da waren. Also da freue ich mich sowieso schon drauf. Wir haben im Vorgespräch schon drüber geredet. Mein alter NRW-Auswahlteamkollege Nico Reitz bei Dickinson, auf die Reunion freue ich mich schon sehr. Den habe ich auch bei meinem Visit getroffen. Wir haben ein bisschen rumgescherzt. Und generell einfach die Connection, auch nicht nur zu den deutschen Spielern, sondern einfach viele Jungs auch aus England oder von überall. Also wir haben auch einen aus Belgien da. Da freue ich mich schon sehr drauf und ich glaube auch, das wird eine sehr geile Connection. Einfach, weil jeder eine andere Kultur mit reinbringt und ich glaube, da kann was richtig, richtig Magisches entstehen.
Auf jeden Fall. Das ist ja fast schon ein perfektes Schlusswort. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Ich möchte natürlich noch wissen, wie ist es mit Dickinson zustande gekommen? Also irgendwann ist das Offer reingeflogen und du hast gesagt, ja, mache ich. Gab es Alternativen dazu oder war der von Anfang an oder relativ schnell klar, dass es Dickinson wird?
Also erstmal, wie kam es zu dem Offer? Ich habe das Glück, dass mein Coach hier bei Sam, mein Head Coach, Coach Petrucci, der hat selber College Football gespielt an der D3-Uni, der hatte eine ganz traurige Spielerkarriere leider, der hat sich in seinem ersten Spiel als Starter direkt die Schulter verletzt.
Oh nein.
Und war direkt raus, ist dann zurückgekommen, hat sich direkt wieder verletzt und hat dann aufgehört zu spielen, wurde aber direkt als Trainer übernommen. Am Lackawanna College, was auch gar nicht so weit weg ist von hier, ist glaube ich eine halbe Stunde mit dem Auto, und hat an dem College als Coach angefangen und hat mit dem Offense Coordinator bei Dickinson damals zusammen gecoacht.
Okay.
Und daher kam die Connection, und mein erstes Offer war Muhlenberg, die ja auch in der gleichen Conference sind wie Dickinson, in der Centennial. Und der war damals Coach Millen, der jetzt auch der Head Coach bei Muhlenberg ist, war damals der Head Coach beim Lackawanna College. Und daher kam dann diese Connection. Und dann hat er erstmal Coach Millen angerufen. Und dann bin ich zum Visit gegangen bei Muhlenberg, als sie gegen Dickinson gespielt haben. Das war ultra lustig. Aber davor gab es schon irgendwie so die Connection zu Dickinson. Wir haben schon geschrieben. Und so kam das dann irgendwie alles zustande. Dann hat man halt miteinander geschrieben, ist auf Visits gegangen. Und dann kam halt relativ schnell Dickinson und hat gesagt, ey, das passt wie die Faust aufs Auge, ne? Wir haben eine reiche Historie mit internationalen Spielern. Wir finden, du passt spielerisch gut rein. Mit deinem deutschen Background passt du auch kulturell, also die Teamkultur super rein. Wir haben nur Gutes von dir gehört. Wir können dich auf jeden Fall gebrauchen. Füll mal, also wie dann auch mit Sam war, ne? Füll mal das und das hier aus und dann gucken wir mal pipapo. Und dann kam halt irgendwann das Offer wieder. Und dann war ich lustigerweise gerade in den Herbstferien in Rhode Island bei einem Klassenkameraden hier. Okay. War ich mit Tim, Lenny und ihm sind wir nach Rhode Island gefahren und auf einmal klingelt das Telefon und dann ist da Coach Knapp von Dickinson dran und sagt, hey, wir haben uns das alles nochmal angeguckt und du hast jetzt das Offer. Also ich rufe dich an, um dich gerade zu offern. Und das war, glaube ich, schon einer der schönsten Momente.
Kann ich mir absolut, kann ich absolut nachvollziehen. Ich verstehe mich nicht falsch, soll nicht negativ klingen. ist auch Enttäuschung dabei, dass es in Anführungszeichen nur ein D3 College ist?
Jein. Das ist, also ich finde die Frage sehr gut. Ich finde das auch gar nicht provokant. Ich finde das tatsächlich eine sehr gute Frage, weil es ja vor allem viele in Deutschland gibt, die diese D1 or Bust Mentality haben, die ja auch oft dann einen selber zurückhält, leider. Und ich muss gestehen, ich bin selber mit dieser Einstellung gekommen. Ich dachte, ne, in Düsseldorf hat es gut funktioniert. Ich bin locker D1-Spieler. Stellt sich raus, naja, ohne Junior-Film und dann nur ein Jahr in den USA gehabt, wird schwierig. Und deswegen, klar, ne, das Ziel war immer D1 und das hätte ich auch super gerne erlebt. Letztendlich, College Football ist College Football. Ich schaff's aufs nächste Level. Es gibt wenige Leute, die es schaffen, überhaupt ans College zu kommen. Und deswegen, ich bin glücklich da, wo ich bin. Ich hatte ja auch das Glück, mit vielen Colleges zu reden, auch aus dem D1-Bereich. Hatte dann auch verschiedene Preferred Walk-on-Spots an Schulen angeboten bekommen, wo es aber dann einfach finanziell für mich nicht gepasst hat. ODU, Temple waren beide sehr interessiert. New Haven und Bucknell, also es sind alles D1, etwas kleinere Schulen.
Ja.
Außer jetzt natürlich Temple und ODU, die auch im FBS-Bereich sind. Die waren wohl interessiert. Aber das einzige Problem, was da halt war, war, dass ich als PG nur ein Jahr hier drüben hatte, als Postgrad. Und die brauchen eigentlich immer 2 Jahre Film, um quasi richtig evaluieren zu können. Deswegen hat es dann einfach mit der D1 nicht geklappt. Aber wer weiß, ne? Vielleicht mache ich 2 Jahre Dickinson, präsentiere mich gut und die Connections helfen einem dann irgendwie doch in die D1 zu kommen oder so.
Ist das nach wie vor ein Ziel für dich?
Auf oder jeden ist Fall.
Eher, also, ein Haken dahinter. Aber du hast schon geantwortet, ja.
Ja, also nein, ist gut. Auf jeden Fall, also klar, wenn ich jetzt nach einem Jahr oder nach 2 Jahren bei Dickinson irgendeinen D1-Coach bei mir und sagt, hey, ne, wir haben einen Scholarship für dich, wir haben großes Interesse an dir, komm doch zu uns, dann ist das natürlich etwas, was ich mit Kusshand annehme. Nicht zuletzt natürlich, weil es ein Full Scholarship ist ein Full Scholarship und da möchte man dann auch irgendwie die Familie finanziell entlasten wieder. Aber auch natürlich das Level von Football spielen, was die D1 nun mal bietet. Ne?
Und die Geschichten, die gibt's immer wieder. Wir hatten vor ein paar Wochen Cedric Anton bei uns hier im Podcast, zum wiederholten Mal bei uns im Podcast, dessen harte Reise wir sozusagen durch die USA ein bisschen begleiten durften, vom FBS-Spieler in Eastern Michigan, der dann getransfert wurde zu einem D2 College und jetzt letzten Endes wieder vielleicht unerwartetes D1-Angebot bekommen hat mit Sacramento State, die in die D1 hochgegangen sind. Und jetzt spielt er recht früh in der Saison gegen sein altes Team, die damals gesagt haben, du bist nicht gut genug, um hier in der MAC Football spielen zu können. Also das sind die Geschichten, die irgendwie der Football schreibt. Und wir werden sehen, welche Geschichten für dich da letzten Endes noch offen sind. Wie ist es sportlich? Wo soll es mit Dickinson hingehen? Also mit dem Team? Habt ihr Ziele fürs nächste Jahr? Was ist deine Rolle, die möglicherweise bei einem D3 College anders ist als bei einem Tight End, der vielleicht jetzt an einer FBS oder FCS School anfängt? Da sitzt er erstmal auf der Bank und guckst zu. Ist zu erwarten, dass du direkt Einsatzzeiten hast, oder ist es auch das Ziel?
Also erstmal zu den Zielen als Mannschaft. Wir haben dieses Jahr, also quasi für die nächste Saison, wurde die Schedule jetzt schon rausgegeben. Wir spielen in Woche 2 gegen Davidson College, die One FCS Schule.
Okay.
Ist natürlich ein hartes Matchup als D3 School, aber ist natürlich das Ziel ganz klar, schlagen. Und wenn nicht schlagen, dann auf jeden Fall es ihnen so hart wie möglich machen. Ne? Also jeder, der da realistisch drauf guckt, sieht D1 gegen D3, da ist ja noch eine ganze Division dazwischen. Aber trotzdem wollen wir da einen harten Fight liefern und ey, wer weiß, es gibt, wie du schon gesagt hast, es gibt Geschichten, die halt eben nur der Football schreibt, und wenn das eine von denen ist, bin ich froh, dabei zu sein. Ganz klar ist natürlich, dass wir, es gibt ja dieses schöne Sprichwort von Football Coaches, go 1-0 every week. Also gewinne quasi jede Woche und guck gar nicht zu weit nach vorne. Und ich glaube, das ist letztendlich das Ziel des Teams, ne? Jede Woche neu angreifen, jede Woche quasi sich seinen Spot zu verdienen. Für mich persönlich, also jetzt was auch so aus den Gesprächen mit den Coaches hervorgegangen ist, die ich hatte und auch beim Visit bei den Gesprächen, natürlich ist sowas nie eine Garantie und es wird einem auch nie, also man wird auch, es wird niemals vorkommen, dass man zu einem College-Visit kommt und einem einen direkten Starter-Spot versprochen wird. Ja, und wenn es so ist, dann ist das kein echtes Versprechen. Das wird wahrscheinlich oft gebrochen, weil letztendlich muss man sich das verdienen. Man muss ankommen am College und man muss leisten und liefern. Aber letztendlich haben die Coaches bei Dickinson die Erwartung, dass ich einen direkten Impact habe. Also ich bin, man hat mich schon mit dem Gedanken geholt, das ist jetzt keiner, den wir 3 Jahre aufbauen müssen und dann in seinem Seniorjahr kann der funktionieren, sondern es wird schon von mir erwartet, dass ich relativ schnell in das System reinkomme, dass ich mich schnell beweise, dass ich von Anfang an zeige, dass ich eine Leaderrolle habe und dass ich auch bereit bin für College Football. Und man erwartet schon auf jeden Fall von mir, dass ich für den Starting-Spot compete.
Dann drücken wir da auf jeden Fall die Daumen, dass du nicht nur competest, sondern am Ende erfolgreich competest und wir dich auf dem Platz sehen können. Das bringt uns, wie gesagt, langsam ans Ende unserer Podcast-Folge. Ich habe vorhin noch 2 Dinge vergessen, die ich noch fragen wollte. Du hattest im Two-Minute-Drill, hattest gesagt, Lieblingssportart außer auf American Football ist Fußball. Wie soll ich es jetzt sagen, ohne dir zu sehr weh zu tun? Das mit Preußen Münster wird dieses Jahr schwierig. Ich glaube, es gibt noch eine theoretische Chance zumindest, dass sie drin bleiben könnten in der zweiten Bundesliga. Ne? Die müssten jetzt 2-mal gewinnen und alle anderen müssten irgendwie verlieren oder sowas. Und dann könnte es vielleicht noch was werden, glaube ich.
Lustig, dass du das ansprichst. Ich habe, bevor wir hier gerade in diesem Podcast sind, habe ich nämlich noch mit meinem Vater telefoniert. Und der hat mir gesagt, dass er letztens die KI gefragt hat und die hat er gesagt, wir haben irgendwie doch eine 1,1%ige Chance, in der Liga zu bleiben.
Da kann man sich dran aufbauen, ja.
Ja, ich habe auch gesagt, da müssen wir uns auf jeden Fall diese 1,1% dran klammern. Ich glaube, es ist irgendwie so, von den ganzen Teams, die noch im Abstiegskampf sind, darf in diesen Spielen ein Team einen Punkt gewinnen und wir müssen beide Spiele gewinnen, damit wir drin bleiben, weil es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Umso mehr tut's weh, den Adler leider höchstwahrscheinlich nächstes Jahr in Liga 3 anfeuern zu müssen. Aber jeder, der aus Münster kommt und der eine Verbindung zu Preußen Münster hat, der weiß natürlich auch, dass die Liebe zu dem Verein keine Liga kennt. Und da werde ich auf jeden Fall weiter in die Spiele gucken. Dann wahrscheinlich sogar noch leichter, weil Magenta Sport kann ich auch hier drüben gucken. Muss ich nicht über irgendwelche VPNs Sky mir reinschleichen. Deswegen, also ein trauriges Auge, ein lächelndes Auge, da geht's wieder ein bisschen mehr um Fußball in der dritten Liga, freue ich mich auch ein bisschen drauf.
Ein bisschen würde ich mir natürlich wünschen, dass es nächstes Jahr ein Drittliga-Duell zwischen Preußen Münster und Rot-Weiß Oberhausen geben könnte. Ich komme halt aus Oberhausen, ich bin demzufolge ist mir Rot-Weiß Oberhausen in die Wiege gelegt. Da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen, wenn gleich die Aufstiegschancen von Rot-Weiß Oberhausen ungefähr den gleichen prozentualen Satz treffen könnten wie die Nicht-Abstiegschancen sozusagen von Preußen Münster. Aber der Traum lebt immer bis zuletzt. Das passt ja auch gut für deine eigene Football-Karriere. Der Traum, weiß ich nicht, hat im Endeffekt erst angefangen und ist ja noch lange nicht vorbei. Gucken wir mal, was die nächsten beiden Spieltage da für unsere Teams irgendwie noch heranhalten. Ich frage immer, weil das mein lokaler Club ist, Rot-Weiß Oberhausen. Und man guckt sich dann ja meistens aber trotzdem auch irgendwie in der Bundesliga oder irgendwie sowas um. Hast du ein zweites Team, das dein Herz ein bisschen erwärmen kann?
Ne, also für mich war seit Kindheit immer Preußen. Vater ist schon mit seinem Vater gegangen und
Okay.
Papa hat mich dann mitgenommen. Und irgendwann ist man dann halt, hat man dann angefangen, mit Freunden zu gehen. Klar, ne, gibt es natürlich Vereine, mit denen man so ein bisschen sympathisiert. Bochum, das sind so die zwei Vereine, die ich irgendwie mein Herz schließen kann. Alles andere gucke ich mir natürlich gerne an, ne? Also guck auch gerne Bundesliga, aber da habe ich keinen wirklichen Favoriten. Da freue ich mich immer einfach, wenn es ein
Ein gutes
spannendes
Spiel.
Spiel gibt.
Ja.
Und dann natürlich, wenn es internationale, also sowas wie Champions League jetzt zum Beispiel, ne, ist auch wieder ein sehr schwieriges Thema in dieser Woche, aber dann immer natürlich deutsche Teams supporten.
Ist Fußball-Weltmeisterschaft für dich irgendwie ein Thema? Also ich meine, die findet quasi bei dir vor der Tür statt, wenn man so sagen will. Ich weiß gar nicht, wo ist, ist ein Stadion in deiner Nähe dann, wo gespielt wird? Ich weiß gerade gar nicht.
Oh, nee, also für USA sehr nah, ja, wäre natürlich New York, MetLife Stadium. Das ist nur so anderthalb, zwei Stunden weg von hier per Auto. Jeder, der schon mal in den USA...
Das lassen wir als Nähe durchgehen, ja.
Ja, also das ist quasi ein Katzensprung für die USA.
Der Münsteraner würde mit dem Fahrrad fahren.
Ja, der Münsteraner würde sich aufs Rad schwingen. Aber ich glaube, das ist so ziemlich das Nächste. Vielleicht, ich weiß gar nicht, gibt es irgendwelche Spiele in Philly? Das könnte vielleicht sogar noch näher sein. Philly ist so anderthalb Stunden für uns. Wenn es da irgendwelche Spiele gibt, dann wäre es wahrscheinlich da. Wäre für mich ein Thema. Das Ding ist, ich komme über den Sommer aber zu nach Deutschland. Also ich verbringe quasi den Sommer in der Heimat und werde daher dann quasi zu ganz schwierigen Zeiten zu Hause sitzen vorm Fernseher mit den Freunden oder mit meinem Vater und irgendwie Fußball gucken. Heißt leider kein Live-Besuch. Finde ich aber auch bei den Preisen gar nicht so schlimm.
Nee, das ist ja wirklich die Hölle und so ziemlich, glaube ich, das Schlimmste, was irgendwie in den letzten Jahren da gewesen ist. Aber ja, da muss man auch sagen, so sind die Amis irgendwie, ne? Das ist aber, glaube ich, auch nicht ganz überraschend. Ja, Zeiten muss man echt mal ein bisschen gucken. Wir sind ja Leid gewohnt, weil wir gucken auch jede Woche, wenn wir in der Saison sind, College Football oder National Football League, und da sind nun mal die geilsten Spiele finden halt irgendwie mitten in der Nacht statt. Damit muss man selber klarkommen und die Nachbarn mit der Zeit dann halt auch, wenn es dann auch nachts mal irgendwie vielleicht ein bisschen lauter wird, weil das eigene Team gerade irgendwie gute Dinge gemacht hat.
Das ist natürlich auch eine der besten Eigenschaften, wenn man hier an der USA schon ist, dass man sich die zu einer vernünftigen Zeit angucken kann. Das ist herrlich.
Wie crazy muss das sein, irgendwie mittags Football zu gucken? Das ist ja verrückt.
Es ist herrlich. Also das war wirklich so, also als ich hier angekommen bin, hat er dann ja auch irgendwann um den Dreh angefangen mit College Football.
Ja.
Und dann hatten wir halt Camp, wo noch keine Schule war, hatten wir halt morgens Training, abends Training und mittendrin auf einmal irgendwie ein College Football Spiel, wo wir uns alle zwei Stunden irgendwie auf die Couch gehauen haben und irgendwie die erste Hälfte geguckt haben. Und ich dachte mir dann zwischendurch mal so, hä? Das habe ich ja noch nie gemacht. Und dann fällt einem erstmal auf, ja, natürlich nicht, weil du bist ja auch eigentlich sechs Stunden voraus, zeitlich gesehen. Also dann fällt einem erstmal auf, das ist ein totaler Luxus.
Deswegen, ich war ein bisschen überrascht. Ich hatte heute Morgen irgendwie in den Kalender geguckt. Ich habe da einen Termin natürlich die Woche über auch schon im Kopf gehabt. Und heute Morgen ist mir dann plötzlich bewusst geworden, in meinem Kalender stand 10 Uhr heute Morgen drin. Und ich guckte dann so, das kann ja nicht sein. Also der ist ja drüben in den USA, dann ist bei dir irgendwann mitten in der Nacht.
Ja, 4 Uhr nachts bei mir.
Das wirst du ja freiwillig nicht tun wollen. Dann hatte ich nochmal geguckt, du hattest uns ja auch geschrieben, dass natürlich 22 Uhr halt eben auch gemeint war. Und so ist das mit dem Zeitunterschied. Ich hätte aber auch heute Morgen um 10 den Podcast mit dir aufgenommen. Ich wäre sehr gespannt gewesen, ob du pünktlich gewesen wärst.
Ich wäre raus gewesen wahrscheinlich. Ich wäre noch in den Federn gewesen.
Ja, wahrscheinlich.
Auch wenn ich heute, also wir hatten heute um 5.30 Uhr den ersten Lift. Also ich
Guck mal, das hätte doch gut gepasst. Da wäre davor kurz ein Podcast und dann ab ins Gym sozusagen. Perfektes Timing. Hast du einen Lieblingsfußballspieler, gegen den du mal spielen wollen würdest?
Gegen den ich mal spielen wollen würde. Jetzt muss ich natürlich irgendwie, also jetzt mit den neuesten Änderungen muss ich natürlich Marlin Klein sagen. Ne? Also wenn ich es irgendwann in die NFL schaffe, will ich gegen die Texans spielen und will natürlich gegen Marlin Klein spielen. Auch wenn das natürlich dann kein direktes Duell ist, aber so ein kleines Thailand-Battle wäre ja auch irgendwie was ganz Cooles. Aber sonst würde ich, glaube ich, klar, College Football technisch kann man, das lässt sich so schwer sagen, weil die ja alle in der D1 sind, so da wird jetzt erstmal nichts ja, kommen.
Rein hypothetisch, ne? Also.
Jeremiah Smith, das wäre natürlich geil. Gegen gegen Ohio State wäre super.
Ja.
Gegen so ein geladenes Team wäre super.
Dann loggen wir das mal so ein. Leo, als letzte Frage bei uns im Podcast werfen wir ja immer noch mal einen Blick in die Glaskugel. Und da ist es wirklich rein hypothetisch und es so darf ruhig ein bisschen fantasiereich werden. Ich versuche immer während der Podcast-Folge so ein bisschen herauszufinden, was für dich die geeignete Glaskugelfrage wäre. Und ich habe mir eben überlegt, wenn du, wie lange bist du jetzt, Dickinson, 4 Jahre oder hast du wie lange hast du Eligibility jetzt? Also ist das,
Ich habe 5 Jahre. Ich habe 5 Jahre sogar Eligibility. Ja, ja.
Also ich habe
quasi die gleiche Eligibility wie jeder, der an die One College geht.
Alles cool. Dann gucken wir 2031, wenn die 5 Jahre dann irgendwie rum sind und um die Weihnachtszeit deine wo auch immer College Football Saison zu Ende gespielt ist und du letzten Endes deine College Football Schuhe zumindest an den Nagel hängen darfst. Du kommst nach Deutschland zum, und ich sag's jetzt bewusst, natürlich zum Weihnachtsbesuch, weil es ist kein dauerhafter Aufenthalt, es geht ja irgendwie für dich wahrscheinlich weiter. Und die, was haben wir denn? Westfälische Nachrichten in Münster, das ist das lokale Zeitung quasi, die wird über dich natürlich so ein großes Special rausbringen wollen. Wie sieht die Headline aus? Was schreiben die?
Münsteraner Eigengewächs auf dem Weg in die NFL.
Halt mal so fest. Hättest du ein Lieblingsteam in der NFL? Also ich weiß, dass man natürlich, egal bei welchem NFL-Team am Ende unterschreiben möchte und spielen möchte, trotzdem gibt es ein Team, für das dein Herz ein bisschen schlägt?
Also, da muss ich eine Honorable Mention raushauen, die Detroit Lions.
Ja.
Ganz einfach durch Freunde von mir, Ole Wohlfahrt und Lea Wohlfahrt, das muss auf jeden Fall gesagt sein. Die würden, wenn ich irgendwo anders unterschreiben würde, würden die mich, glaube ich, köpfen. Aber persönlich wäre ich sehr gerne bei den Tampa Bay Buccaneers.
Okay, Florida gibt's jetzt Schlimmeres, super, sag ich mal, was ein...
Ich bin totaler Sommertyp, also ich liebe das warme Wetter, ich liebe den Strand. Von daher, Tampa Bay wäre für mich persönlich jetzt rein abgesehen vom Football schon super fit. Und dazu kommt, dass ich ein riesiger Baker Mayfield-Fan bin. Einfach weil ich finde, das ist ein Top-Charakter. Und ich bin ein sehr großer Fan von dieser Comeback-Story, die er hatte. Ne? Er hat ja bei den Browns lange gestruggelt, wurde dann irgendwie hin und her geschickt zwischen LA und dann den Panthers. Und ich bin einfach happy, dass er jetzt nochmal so ein Team gefunden hat, wo er wirklich diese Franchise-QB-Rolle übernehmen konnte. Und ich glaube, das wäre mir auf jeden Fall eine große Ehre, mit so jemandem zu spielen.
Ich wollte gerade sagen, das könnte ja theoretisch noch gut zusammenpassen, dass du ein paar Bälle von Baker Mayfield fangen darfst oder eben irgendwie den Rücken frei halten kannst und blocken kannst, was auch immer gerade dann irgendwie deine Rolle ist. Interessant. Tampa Bay finde ich auch ein sehr spannendes Ziel, aber Detroit natürlich auch. Also gerade für uns Deutsche mit Amon-Ra St. Brown hat man natürlich grundsätzlich auch immer irgendwie einen Blick darauf. Leo, haben wir irgendwas vergessen und nicht besprochen?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles.
Das finde ich gut. Ich glaube auch. Ich hoffe, es hat dir einigermaßen gefallen. Ich darf mich auf jeden Fall bedanken, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und
vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Ich freue mich schon auf das Update, was wir dann irgendwann aufnehmen können. Ich bin natürlich so ein bisschen da auch eigensinnig. Das machen wir spätestens dann, wenn das D1-Angebot irgendwann reinflattert. Aber selbst wenn das nicht reinflattert, freue ich mich natürlich irgendwann zu hören, wie es in Dickinson so läuft und wie es bei dir letzten Endes so läuft. Daumen sind gedrückt, dass es jetzt erstmal die nächsten Wochen für dich irgendwie gut über die Bühne gehen, ist ja immer auch ein ich glaube, es ist gar nicht so weit entfernt, ne, von deiner Schule jetzt.
Nee, also es sind so, glaube ich, 2 Stunden Fahrt.
Ja. Ist gar nicht also so nicht einmal ganz quer, nicht ganz quer durch die USA. Tampa Bay wäre dann ein Stückchen weiter noch, ne? Das,
ja, das Tampa Bay ist, glaube ich, von hier weit über einen Tag.
Aber es gibt noch Fahrt. Es gibt noch ein gutes Argument. Die Flüge nach Deutschland sind natürlich kürzer.
Ja.
So, das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Es geht gar nicht ums Wetter und um Baker Mayfield, sondern um die kurzen Flüge nach Hause zur Familie. Leo, ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe Grüße an die ganze deutsche Mannschaft, die quasi jetzt an deiner Schule sind und künftig an deinem nächsten College dann halt auch sein werden und dich da quasi in Empfang nehmen. Und unbekannterweise natürlich Gruß an deine Supporter zu Hause, die dir da einfach den Rücken frei halten und all das irgendwie auch ermöglichen. Daumen sind gedrückt und bis die Tage.
Vielen, vielen Dank.
Sehr gern.
Das war Footballschland. Danke fürs Zuhören. Bitte vergesst nicht, den Podcast zu liken und unseren Kanal zu abonnieren.
Football Made in Germany ist ein Projekt, in das wir nicht nur viel Liebe und Fleiß stecken. Wenn du uns helfen magst, die Kosten hierfür etwas zu minimieren, freuen wir uns sehr über deine Unterstützung auf Patreon. Den Link hierzu findest du wie immer in den Shownotes. Mit einem Euro kannst du schon helfen und sicherst dir zudem Zugriff auf Pre-Releases oder Live-Podcasts, bekommst exklusive Einblicke und weitere Goodies.
Footballstand lebt von seinen Gästen. Wenn auch du ein gewisses Football-Talent mitbringst, auf den Schirm der Scouts bist oder kommen möchtest oder sonst irgendwas Geiles rund um American Football machst, melde dich bei uns per X oder Instagram.